Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Schönen guten Tag zusammen. Martin und ich haben heute wieder einen Gast bei uns. Er bezeichnet sich selbst als Wanderer zwischen den professionellen und theoretischen Welten. Im Kern sei er so etwas, das man früher Privatgelehrter genannt hat. Er studierte Theologie, Philosophie und Psychologie und erforscht seit 30 Jahren, wie Menschen, Teams und Organisationen sich verändern und warum Veränderungsversuche so oft schiefgehen. Daraus entwickelte er ein Konzept, das heute als Metatheorie der Veränderung bekannt ist und es dient dazu, Veränderungswissen vieler unterschiedlicher Disziplinen und Schulen zu verknüpfen. Im normalen Alltag ist er Organisationsberater, Coaching-Ausbilder, Executive Coach, Senior Coach im Deutschen Bundesverband Coaching e.V. Er ist Gründer und Leiter des Coaching-Zentrums Hephaistos in München. Er ist Geschäftsführer von Eidenschink und Partner und in der Leitung des Gestalttherapeutischen Zentrums Würmtal. Er ist Autor von Die Kunst des Konflikts und Es gibt keine Narzissten, nur Menschen in narzisstischen Nöten. Des Weiteren publiziert er regelmäßig in diversen Management-Zeitschriften, unter anderem im Harvard Business Manager und in der Süddeutschen Zeitung. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Klaus Eidenschink.
Ja, hallo, guten Morgen. Das ist ja jetzt eine lange Liste gewesen, da wird es mir ganz anders.
Ja, ja, beeindruckend, würde ich sagen.
Ja? Auf jeden Fall.
Ja, das liegt ja immer im Gehörgang des Betrachters, sage ich jetzt mal so, was beeindruckt oder nicht. Aber tatsächlich lassen sich ja Menschen eher durch Vielfalt und dergleichen beeindrucken oder, ich meine, das wäre ein eigenes Thema, wie eigentlich in unserer Kultur Renommeeaufbau stattfindet, ja. Aber das ist ja nicht der Zweck unseres Gesprächs heute Morgen.
Was habe ich denn noch vergessen zu erwähnen? Was müssen denn die Hörer und Hörerinnen noch über Sie wissen?
Ach, ich habe jetzt schon wieder vergessen, was Sie alles aufgezählt haben, zugegebenermaßen. Ach, dass ich gerne lebe, das ist, glaube ich, schon eine Info, die wichtig ist bei all dem, was ich tue. Ist mir der Genuss am Leben, worin er in der besteht, schon besonders wichtig. Ich glaube, das ist auch etwas, was dann die Fülle dessen, was ich in meinem Leben schon mal gemacht habe oder noch mache, auch möglich macht. Weil wenn man das nicht genießt, was man tut und da drin aufgeht, dann wird es Arbeit und dann wird es mühselig und dementsprechend habe ich Spaß an dem, was ich tue und hoffentlich merkt man das die nächste Stunde hier auch.
Was ist denn Genuss für Sie? Wie genießen Sie denn? Ein gutes Glas Rotwein, gutes Essen, gute Bücher?
Nee, das ist auch eine gute Frage. Ich mache den Genuss nicht abhängig von dem, was ich tue, sondern von dem, was ich in mir erlebe. Ja, man kann eigentlich alles genießen. Also streng genommen, das ist eine alte buddhistische Lehre, auch Schmerz, ja, also Fakire wäre das hauptberuflich. Dass man sich nicht abhängig macht davon, dass im Außen günstige Bedingungen sind, im Hinblick auf das, was man genießt, sondern das, was man erlebt, so in sich formt, dass es was mit Genuss zu tun kriegt.
Ja, da muss ich fast ein bisschen nachdenken drüber.
Naja, das ist sozusagen ein Teil, auch wir werden beim Konflikt drüber kommen, ja, in dem Moment, wo man sein Leben so lebt, dass man glaubt, glücklich zu sein oder genussfähig zu sein, wenn das, was man vom Leben erwartet oder was man sich vom Leben wünscht, eintritt, dann hat man ein Leben, das ununterbrochen durchsetzt ist von Enttäuschungen, weil das Leben ist kein Wunschkonzert, das weiß jeder, es kommt immer anders, als man denkt. Und von daher ist die Kunst des Lebens eigentlich darin zu leben, also besteht darin zu leben und nicht dafür zu sorgen, dass die eigenen Erwartungen erfüllt werden. Das ist eigentlich eher ein Merkmal, sage ich mal, der ersten Phase unserer seelischen Entwicklung, nämlich wenn man Kind ist, ja. Und ich habe mir mal irgendwann gesagt, der Spruch ist jetzt nicht von mir, ich will als Erwachsener sterben und nicht als Kind. Ja, und wenn man darauf gepolt ist, gewissermaßen, dass die eigenen Erwartungen eintreten, ist man seelisch nicht erwachsen.
Dazu passend, wäre die Frage, das ist ja so fast schon eine theologische Weisheit, welche Erkenntnisse aus Ihrem Theologiestudium begleiten Sie denn heute? Ist das sowas, was Sie da begleitet, oder gibt es da noch mehr?
Naja, da haben die, hat man, als, wenn man es nicht studiert hat, eigentlich in der Regel falsche Vorstellungen von dem Studium. Ich glaube, von allen Studien, die ich gemacht habe, war das das Wichtigste, weil man etwas kriegt, was man im Fachjargon also Studium Generale nennt. Also man kriegt von allem was beigebracht. Man hat Religionspädagogik und lernt Pädagogik. Man hat Religionspsychologie, lernt Psychologie. Man hat Kirchengeschichte, lernt also Geschichte wird Historiker, man hat Kirchenrecht, wird Jurist, man hat Exegese und wird Literaturwissenschaftler, man hat Moraltheologie und lernt was über Moralphilosophie oder über Philosophie im Ganzen. Und jetzt könnte ich weitermachen, das ist langweilig, ja. Also sprich, man kriegt von allen geisteswissenschaftlichen Grunddisziplinen auch eine Grundausbildung. Und das ist wirklich fantastisch.
Mhm. Das ist ja fast schon ein Universalstudium, könnte man sagen.
Ja, ja, genau.
Der Hilfswissenschaften, genau, die man braucht.
Genau, ganz genau so.
Hört sich spannend an.
Ja.
Was würden Sie denn sagen, ist die gesellschaftliche Funktion von Religion? Also warum ich frage, ist, dass ich mehr zunehmend gerade auch in Organisationen halt wahrnehme, dass der Idealismus auf dem Vormarsch ist. Und man eben darauf baut, dass man halt nur noch an Sachen glaubt und dass man Gruppenidentitäten also in den Vordergrund stellt. Und das finde ich teilweise eine etwas beunruhigende Beobachtung. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Naja, das ist auch ein langes Thema im Prinzip, weil das, was Sie ansprechen, sozusagen, was mit Idealen zu tun hat, das haben natürlich früher auch die Religionen übernommen und haben das gegenwärtige Leben von idealen Vorstellungen entlastet, indem die ganze Idealität ins Transzendente verlagert wurde, also ins Paradies. Und wenn das eigentliche Leben dann sowieso irgendwann im Paradies stattfindet, dann kann man das irdische Jammertal sehr viel besser abfedern und darin sich zurechtfinden. Das ist in einer Gesellschaft, wo die meisten Menschen stratifiziert, also sprich als Färber oder Bauer oder Knecht geboren werden und dann mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung 40 Jahre, jetzt sage ich es mal, im Dreck leben, auch ein unheimlich gutes Narrativ, weil dann kommt man mit den bestehenden Verhältnissen leichter klar. So, und mit der Säkularisierung wurde diese ganze Idealität, weil es gewissermaßen das Paradies nicht mehr gibt, sage ich es mal simpel so, ja, muss die Welt ideal werden. Und damit natürlich auch die Organisationen oder die Arbeit, die die Menschen in der Organisation machen. Und dann werden Organisationen zu Kirchen, die plötzlich Sinn im Leben abwerfen müssen über sinnvolle Arbeit oder was man da reinprojiziert. Und damit sind die Organisationen überlastet und die Individuen haben sich entschieden, von vornherein enttäuscht zu werden, weil keine Organisation ist in der Lage, für irgendjemand Sinn zu generieren. Mhm. Auch keine Arbeit.
Aber das scheint ja der gesellschaftliche Trend aktuell zu sein, oder?
Das ist der gesellschaftliche Trend, aber in unserer Gesellschaft gibt es viele Möglichkeiten, sich unglücklich zu machen. Und das ist einer der besonders eindrucksvollsten gerade. Ja, also wenn etwas im Trend ist oder Erfolg hat, heißt es nicht, dass das deshalb günstig oder funktional ist, sondern es gibt eine Logik des Misslingens, es gibt eine Logik von Krankheit, das ist ja wichtig zu verstehen, warum hat etwas, was uns schadet, so viel Erfolg? Gummibärchen zum Beispiel, ja, oder Schokolade, also wenn man es jetzt mal auf einer anderen Ebene ansiedelt. Ja. Also es gibt ja Unmengen an etwas, was hergestellt wird oder was wir nutzen und so weiter, was uns manifest schadet. Und trotzdem ist es erfolgreich oder vielleicht gerade deshalb. Und das muss man versuchen zu erklären, sonst beklagt man immer nur die Umstände.
bei dieser Beschreibung von dem Färber und diesem Paradies, ne? Also da, da kommen mir unweigerlich diese, diese New Work-Ideen in den Kopf, ne? Weil da wird ja auch die paradiesische Zustände im Unternehmen beschrieben, die ja nie eintreten, ja. Also das ist ja quasi die Utopie, wie das da, was da alles sein soll. Und jeder strebt da irgendwie hin. Also da, das sehe ich Parallelen, das kann ich nachvollziehen, ja.
Ja, ja, das ist eine der naheliegendsten Parallelen da, dazu, weil es halt übersieht, dass Organisationen Teil des sozialen Zusammenlebens sind, Teil der Evolution und von daher automatisch eins sicher anliefern für jeden, der in Organisationen arbeitet, nämlich Konflikte. Und drum wäre es schon deshalb wichtig, sozusagen, dann sind wir wieder beim Thema Genießen von am Eingang unseres Gesprächs, dass man lernt, Konflikte zu genießen und sie gern zu haben, weil sonst ist man halt immer unglücklich, wenn man gerade mit einem Konflikt zu tun hat, der einem am Schlawittel hat.
Das ist jetzt eine schöne Überleitung, denn warum ist denn Ihr Buch Die Kunst des Konflikts überhaupt nötig gewesen? Ich könnte jetzt mal ketzerisch sagen, das ist ja wahrscheinlich schon Hunderte, wenn nicht noch viel, viel mehr Bücher gibt, die das Thema Konflikte bedient haben. Was war Ihre Intention, nochmal ein Buch über Konflikte zu schreiben?
Ja, das ist eigentlich eine unmittelbare Folge davon, von einer bestimmten Einseitigkeit, die in der Konflikttheorie herrschte, die nachvollziehbar ist, aber ungünstig. Ja? Und die Einseitigkeit ist, immer man versucht, Konflikt in Harmonie oder Konsens oder Kooperation oder was immer dann der Gegenbegriff ist, überzuführen. Ja? Also das heißt, man definiert den Konflikt als Problem und hat damit automatisch einen Lösungsraum, der dann was mit wir verstehen uns wieder zu tun hat. Das reduziert sehr viel Komplexität, wird aber dem Phänomen Konflikt nicht gerecht, weil wenn etwas seit Jahrtausenden etwas ist, worunter Menschen leiden und was sie gerne weg hätten. Es gibt von Kant schon die Schrift vom ewigen Frieden. Dann muss man erklären können, warum etwas, was wir Menschen nicht wollen, so hartnäckig in der Gesellschaft, auf der Welt weiter Bestand hat. Also muss man den Gedanken nachgehen, wenn man ein theoretisches Interesse hat, Theorie so zu betreiben, dass sie einem die Verhältnisse erstmal erklären, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollen, muss man erklären, was die Funktion von Konflikten ist. Und das ist in der Literatur bei diesen Hunderten oder Tausenden von Büchern, die es da gibt, auffällig unterbesetzt. Mhm. Und das hat mich über 30 Jahre beschäftigt. Was ist eigentlich die Funktion, der Nutzen, die Unabdingbarkeit, die Unausweichlichkeit von Konflikten. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben.
Und was ist die Antwort auf die Frage von Nutzen eines Konflikts?
Dass wir Konflikte brauchen, um bestehende Ordnungen, die sich überlebt haben, aufzulösen und über die Auflösung dieser Ordnung, die dann in der Regel ein eskalierter oder jedenfalls zugespitzter Konflikt ist, zu neuen Ordnungen wiederfindet. Also sprich, Konflikte haben eine evolutionäre Aufgabe. Sie sind Mittel der Veränderung und der Restabilisierung.
Ja. Genau, also der Übergang von einem stabilen System auf das nächste stabile System braucht genau. Den Konflikt als Katalysator sozusagen. Ne?
Sonst genau, das ist ja ein alter kybernetischer Grundsatz. Es gibt keine Ordnungsordnungsübergänge. Man kommt nicht von der einen heilen Welt in die nächste oder vom einen eingeschwungenen Zustand in den anderen, sondern das geht über eine Phase, die muss jetzt nicht zwangsläufig nur konflikthaft sein, die kann auch einfach chaotisch oder durcheinander oder desorientiert oder unsicher, wenn man es jetzt auf das psychische System setzt, sich anfühlen, aber man kommt nicht von einem Ecke des Paradieses sozusagen gefahrlos in die andere.
Was mir durch Ihr Buch erst wirklich klar geworden ist, das fand ich eine schöne Erkenntnis. Sie haben sowas, also sinngemäß geschrieben, dass erst das zweite Nein tatsächlich zum Konflikt führt. Ja, also dass es ja immer zwei Seiten braucht, um den Konflikt überhaupt am Leben zu erhalten. Und erst die Verneinung des ersten, der ersten Ablehnung, das ist ja dann das, was den Konflikt erst zum...
Naja, das ist sozusagen zu halb richtig. Eigentlich erst das dritte. Ja, also wenn Sie jetzt sagen, lass uns heute Abend ins Kino gehen und ich dann sage, nee, ich würde gern lieber mit dir kochen, so, ich sage zu Ihrem Ja, gewissermaßen Nein, dann haben wir erstmal nur einen Unterschied. Und wenn Sie dann ins Kino gehen mit irgendjemand anders und ich mit irgendjemand anders koche, haben wir überhaupt keinen Konflikt. Erst wenn Sie im dritten Schritt sozusagen mein Nein zu Ihrem Ja wiederum verneinen und sagen, nee, das geht nicht, dann entsteht, also es sind drei Moves. Es braucht eine Aussage, die verneinungsfähig ist, dann braucht es dazu ein Nein. Und dann ein zweites Nein, in dem Sinn war das richtig, was Sie gesagt haben, aber es braucht vorher eine Aussage, die verneinungsfähig ist.
Und dann, was mir bei Ihren Büchern generell oder bei Ihrer, vor allem bei der Metatheorie aufgefallen ist, ist, dass Sie ja sehr gerne mit Leitunterscheidungen arbeiten. Sie haben ja die Leitprozesse für Organisationsdynamik auch aufgestellt und auch in Ihrem Buch Die Kunst des Konflikts haben Sie ja auch wieder Leitunterscheidungen herbeigeführt, wie zum Beispiel zirkulär und linear oder unentschieden und durchsetzen, verhandeln, drohend und so weiter. Wo kam dieser Gedanke her und warum glauben Sie, ist es sinnvoll, über diese Leitunterscheidung zu arbeiten?
Naja, der Gedanke ist eigentlich sehr abstrakt und sehr grundsätzlich aufgehängt. In der Form, dass Menschen, Teams, Organisationen oder eben Konfliktsysteme Selektionen vornehmen müssen, eine Auswahl treffen. Also und dadurch immer Entscheidungen treffen. So. Und Entscheidungen muss ich dann treffen, wenn ich eine gleichwertige Alternative habe. Nur dann. Ja, wenn ich Ihnen zwei Maskrüge hier in München auf den Tisch stelle und in den einen fülle ich Bier und in den anderen Rindergülle, dann müssen Sie keine Entscheidung treffen. Sondern Entscheidungen müssen Sie treffen, wenn in einem, was weiß ich, ein Weißbier ist und im anderen ein normales Pilz. Aber auch da müssen manche nicht entscheiden, weil sie wissen von vornherein eine Präferenz haben. Also heißt es, dass man Systeme ganz grundsätzlich immer daraufhin untersuchen kann, an welchen Stellen stehen sie unter Entscheidungszwang. Also worüber können sie nicht ausweichen, Entscheidungen zu treffen. Und das kann man dann für die Psyche, das kann man für Teams, das kann man für Organisationen, das kann man für Konflikte durchdeklinieren.
Ich glaube, was aber also auf jeden Fall für mich besonders war, ist, dass Sie ja von dieser Gleichwertigkeit gesprochen haben und viele blicken ja auf den Konflikt sehr, sehr einseitig und auch diese Gegensatzpaare, die Sie da aufgestellt haben, sind ja größtenteils überhaupt nicht gleichwertig, werden überhaupt nicht gleichwertig betrachtet. Das ist ja, glaube ich, nochmal ein Punkt, ne? Dass man eben auch sagen kann, es kann ja auch sehr funktional sein, einen Konflikt anzuheizen. Es geht überhaupt nicht darum, den Konflikt zu lösen in gewissen Situationen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied zu anderen Büchern, die ich zumindest bisher über Konflikte gelesen habe.
Genau. Das ist tatsächlich, denke ich, in der Konsequenz, wie ich das versucht habe, da mal durchzudeklinieren, tatsächlich was Besonderes. Ja. Obwohl das Phänomen als solches ja ständig auch im jetzt nehmen wir das ist jetzt ein Buch nicht streng genommen über Großkonflikte, sondern eher über Konflikte jetzt im kleineren Ausmaß. Aber wenn wir jetzt doch mal die aktuelle Lage nehmen mit dem Ukraine-Krieg, kann man das sehr gut sehen, wie viel Konflikt darüber ist, ob es jetzt erlaubt ist, den Putin als jemanden zu sehen, der uns einfach nur Schlechtes will. Also ihn klar als Feind zu identifizieren und ihm daher auch feindlich zu begegnen. Oder ob man dialogisch, was der Gegenpol jetzt in meiner Konflikttheorie zu feindlich ist, und von ihm noch was Gutes erwarten oder auf das Gute im anderen setzen und so weiter, also Verhandlungen aufnehmen muss. Und das Interessante ist, dass genau über diese Polarität dann ein ganz Konflikte entstehen, was da von den beiden das Richtige ist. Da gibt es ja sozusagen, man kann die deutsche Gesellschaft in diese zwei Lager teilen. Ja? Oder vielleicht drei, wenn welche sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Aber daran kann man schon erkennen, sozusagen, dass diese beiden Pole, feindlich und dialogisch, also was ich Kontaktmodus nenne, also als Leitunterscheidung, dass die ständig irgendwie aufpoppen und dann halt häufig etwas Dysfunktionales passiert, nämlich dass man sich dann sekundär darüber streitet, welcher der beiden Pole jetzt richtig ist. Und beide sind halt im Prinzip erstmal potenziell richtig. Und was davon jetzt dann passend ist zu dieser Situation, das lässt sich in keinem Lehrbuch festlegen, das lässt sich nicht kontextlos, situationslos bestimmen, sondern genau darüber muss dann ein Diskurs und ein Dialog geführt werden.
Wie finden diese Leitunterscheidungen jetzt in Ihrer Beratungstätigkeit dann tatsächlich Anwendung? Ist es einfach nur für Sie eine Brille, mit der Sie auf die Situation schauen, oder nutzen Sie sie wirklich explizit mit Ihren Kunden und Kundinnen und sagen dann, schauen Sie mal, das sind die beiden Pole und wo befinden wir uns da gerade, wie müssen wir uns regulieren, um wieder uns eher zu balancieren? Also genau, wie findet das Anwendung?
Also ich erzähle zunächst mal eine Anekdote. Also die Antwort ist sowohl als auch. Okay. Ja, und die Anekdote aber dazu ist, dass mich jüngst mein Kollege gefragt hat, er hat auch gesagt, du Klaus, sag mal, das, also wie arbeitest du denn mit, weil das sind ja jetzt 9 so Leitunterscheidungen und 18 Pole, ja, und das kann ich mir doch gar nicht merken, und soll ich mir dann diese Übersicht, diese Grafik daneben hinlegen und so weiter und so fort, und das kann ich dem Kunden gar nicht zumuten und so. Dann sagte ich in der Tat, dass ich hatte gerade einen blöden Sturz und Unfall und bin jetzt öfter beim Osteopathen. Und dann sage ich zu ihm, du, pass mal auf, weißt du, mein Osteopath, wenn ich dem frage, was jetzt da genau wehtut an der Stelle, wo er mich da drückt oder zieht und so weiter und so fort, dann ist der in der Lage, mir zu jeder einzelnen Faszie, zu jeder einzelnen Sehne, zu jedem einzelnen Muskel, zu jedem einzelnen Knochen an meinem Körper den lateinischen Namen zu nennen und die Zusammenhänge zwischen diesen ganzen körperlichen Strukturen. Mhm. Und du willst mir erzählen, dass du in einer Profession, wo du wesentlich mehr für die Stunde verlangst, dir keine 18 Pole merken kannst. Ja? Also diese, ich sage das deshalb, weil wir in der Beraterbranche ja auch in so einem Paradigma leben, dass alles irgendwie häppchengerecht einfach in einer Vierfelder-Matrix abbildbar sein muss mit 2 Polen, also in irgendeinem Grid. Und wir infantilisieren nicht nur uns selber, sondern wir infantilisieren ja auch unsere Kunden. Und meine Kunden jedenfalls, und das ist eine vollkommen willkürliche Auswahl, sind alle so schlau, dass sie das verstehen. Im Gegenteil, also wenn ich diese organisationalen Leitprozesse oder auch diese Konfliktleitunterscheidungen den Kunden vorlege, dann sagt mir jeder gestandene normale Manager, Heinzinger, das ist super, das ist meine tägliche Arbeit, das, so läuft's. Also von daher ist das tatsächlich eine Brille, also Heuristik nennt man es jetzt in der Fachsprache, also von Heureka griechisch, ich habe was gefunden. Also es dient einfach dazu, auf Phänomene aufmerksam zu machen, die ich ohne diese Brille gar nicht explizit wahrnehmen oder benennen könnte. Und solche Heuristiken braucht es, um mich in einer hochkomplexen Situation wie in einem aufgeladenen Konflikt irgendwie orientieren zu können.
Spannend. Ja.
Ich mag diese Analogie der Brillen. Ne? Also vor allen Dingen ermöglicht es einem halt einfach schnell verschiedene Perspektiven einzunehmen, ja, und andere Dinge zu sehen,
ja,
also
ja,
jetzt, um in diesem Bild zu bleiben. Und also was mir häufig passiert, ich frage mich immer, gibt es bei Systemtheorie auch blinde Flecken, die ich nicht sehe? Ja, und vorausschickend die Antwort, ja, ist so, ja, aber für mich ist die Frage, ist bei Systemtheorie einfach oft diese psychologische, also diese Einzelpsychologie-Thema, ist das tendenziell dieser blinde Fleck von Systemtheorie vielleicht, der sich da auch oft einstellt? Was beobachten Sie da?
Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage wirklich verstehe. Jetzt gebe ich mal eine Antwort auf das, was ich verstanden habe, und dann müssen Sie nochmal bitte prüfen, ob das überhaupt Ihre Frage war. Weil ich würde sagen, Systemtheorie ist ja erstmal die Theorie, die von der Unausweichlichkeit von blinden Flecken ihren Ausgang nimmt. Also der erkenntnistheoretische Grundsatz der Systemtheorie ist, Erkennen macht blind, ja? Wissen macht doof. Also das heißt, wann immer ich eine Auswahl vornehme, also eine Selektion, also beim Visuellen kann man es noch am leichtesten irgendwie in der Metapher bringen. Ja? Also Sie wählen irgendeinen Fokus, schauen also nach vorne und in dem Moment werden Sie blind, weil Sie nicht gleichzeitig nach hinten schauen können. Ja? Und das wird nicht so gern genommen in einer Welt, die gern auf Ideale setzt, auf Vollständigkeit, auf Kontrollierbarkeit, auf eine Wahrheit, so, weil wenn ich halt die Wahrheit vorne sehe, dann kann ich mich nicht gleichzeitig mit der nicht gesehenen Material und dessen, was da hinter mir wahr wäre, beschäftigen. Ergo ist es nötig, um zu Erkenntnissen zu kommen, vieles andere zu übersehen und auszublenden und nicht zu berücksichtigen.
Ja, nee, guter Punkt. Beantwortet meine Frage.
Also wenn Systemtheoretiker, was sie eigentlich nicht tun dürften, also in der Regel machen das eher Systemiker, ja, also sagen, sie würden aufs Ganze gucken, ja, und halt die Person und den Kontext oder die Organisation um das Umfeld und so weiter betrachten, dann ist das im Prinzip keine systemtheoretisch haltbare Aussage, weil auch ein Beobachter kann nicht aufs Ganze sehen, sondern wählt eine Selektion, ja, mit der er sich beschäftigt. Also von daher sind Berater genauso blind wie ihre Kunden, nur anders blind.
Ja.
Und unterschiedliche Formen von Blindheit können hilfreich sein, weil wenn der eine was sieht, was der andere nicht sieht, kann das gewissermaßen den alternativen Raum, über den dann Entscheidungen getroffen werden, anschließend entsprechend erweitern und damit die Handlungsmöglichkeiten des Systems.
Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Also die Idee kam also von der Frage aus der Community, die gemeint hat, so, hey, tut Systemtheorie eigentlich die Psychologie ignorieren? Ja, also nee, tut sie nicht, das ist eine andere Beobachtungsbrille. Ne? Also ich brauche das und ich habe es dann an einem Beispiel illustriert, ne? Also diese Psychologie ist hochrelevant natürlich, ne?
Keine Ahnung, wenn ich das kommt. Das kommt ein bisschen daher, dass der Luhmann da halt ein paar Bemerkungen dazu gemacht haben, dass ihm die Psyche nicht interessiert, was ich glaube gar nicht stimmte als Mensch, sondern es hat ihn theoretisch nicht interessiert, weil ihm klar war, wenn er die Komplexität jetzt auch noch einbaut, dann kommt er mit seinem Plan, in 30 Jahren eine Gesellschaftstheorie zu entwickeln, nicht mehr hin. Und eine Systemtheorie der Psychodynamik, das ist ein Theoriestück, das noch nicht geschrieben ist, da arbeite ich gerade dran. Ja, also also systemtheoretisch auf die Psyche zu schauen und nicht nur auf Organisationen oder aufs Wirtschaftssystem oder auf die Gesellschaft als Ganzes, wie Luhmann das getan hat, oder auf Risiko oder Liebe oder Vertrauen oder Macht oder was immer seine soziologischen Arbeitsschwerpunkte waren, das steht einfach aus. Es gibt keine Systemtheorie über die Seele bislang.
Ja.
Weil dann müsste man erklären, sozusagen, wie die Psyche es macht, sich überhaupt erstmal sowas wie Selbstbeobachtungsfähigkeit zu kriegen. Also, dass der Mensch sich vor sich selber innerlich verstecken kann und dann über sich nachdenken kann, was eigentlich los ist. Also, das ist ja eine hochinteressante Fähigkeit des psychischen Systems, gewissermaßen intern Blindheit zu erzeugen. Freud nannte das Unbewusstes, ja? So dass man sich ein Leben lang mit dem beschäftigen kann, was man nicht von sich weiß.
Ja, das ist, glaube ich, das, was die umgetrieben hat, ne? Weil die in der Praxis natürlich beobachtet, dass das psychische System schon
relevant ist. Ja, logisch, logisch.
Also, es macht natürlich einen Unterschied, ob das jetzt ein Elon Musk ist oder nicht. Ja? Und mit dem im Beispiel, jetzt, keine Ahnung von mir, wenn ich jetzt überlege, gehe ich vielleicht zu meiner alten Firma, dann kann ich mich selbst beobachten, sagen, ich würde dann reinschreiben in den Vertrag, dass ich nur bei dieser Führungskraft aufgehängt sein möchte. Warum? Weil es psychisch relevant ist für mich. Ja? So,
logisch.
Beobachtung zu Ende, ne? Ist klar warum. Ja? Und dann macht es natürlich Sinn, die Psyche zu...
Ja, also das gegeneinander auszuspielen, es ist schon deshalb auch unsinnig systemtheoretisch, weil systemtheoretisch ja ein System eine paradoxe Geschichte ist, also etwas, was mathematisch unerlaubt ist. dergestalt, dass ein System besteht aus System und Umwelt. Ja? Und mathematisch darf ja ein Begriff sich nicht selber enthalten, weil das zu Selbstwidersprüchen führt. Also eine Menge darf sich nicht selber enthalten. Mhm. Ja, ich glaube, das lernt man mittlerweile immer noch in der Schule. Aber systemtheoretisch ist es so, dass ein System sich selber enthält und dieser häufig genannte Spruch, ja, aber wenn Organisationen aus Kommunikation bestehen, wo bleibt denn da der Mensch? Der Mensch ist dann ja systemtheoretisch nur noch in der Umwelt. Und dann sage ich manchmal, wieso nur? Ja, weil ich lebe hier in einem Raum und der Sauerstoff in diesem Raum ist definitiv für meinen physischen Körper Umwelt. Und wenn ich mir den jetzt auch nur eine Sekunde wegdenke, haben wir keinen Spaß mehr an dem Podcast, weil ich röchle sozusagen mit einem Erstickungsanfall Ihnen ins Mikro. Und also von daher ist der Sauerstoff, obwohl oder gerade weil er Umwelt meines Körpers ist, Überlebensnotwendigkeit. Und jede Organisation würde sofort zusammenbrechen, wenn man sie von ihrer unabdingbaren Umwelt, nämlich den Menschen, trennen würde, weil dann wird die Kommunikation zusammenbrechen, wenn es keine Menschen mehr gäbe. Noch können gewissermaßen, also das mag sich ändern, vielleicht können dann irgendwann auch KIs kommunizieren, ne, oder Maschinen, aber im Moment ist jede Organisation noch auf die Umwelt Mensch so angewiesen wie mein Körper auf den Sauerstoff.
Hm. Ja, wir nutzen da gerne die Spielbrettanalogie. Ne? Wenn ich das dann Studenten zum Beispiel probiere zu erklären, dann sage ich immer, wenn man sich das als Spiel vorstellt und ihr könnt jetzt in den Spielwarenladen gehen und euch Mensch ärgere dich nicht kaufen, ihr findet da die Figuren drin, ihr findet die Spielanleitung da drin, aber ihr werdet keine Menschen darin finden. Ne? Aber die Menschen sind natürlich notwendige Voraussetzungen, um das Spiel zu spielen.
Ja, das ist eine schöne Erklärung, ja.
Ja, also ich brauche die Menschen, um das Spiel zu spielen. Und dann könnte man jetzt philosophisch sogar sagen, dass das Spiel eher die Menschen bespielt als andersrum. Aber das ist dann nochmal eine andere Diskussion.
Nein, das ist ja, dann sind wir schon wieder beim Konflikt. Ja, also das ist so eine Größenidee von uns Menschen, dass sich alles um uns dreht. Ja, mhm. Aber das ist ja nicht so. Ja, also darum ist ja ein anderer wichtiger Teil meines Buches der, dass man Konflikt nicht nur in seiner Nützlichkeit versteht, sondern auch in seinem Eigenleben untersuchen kann. Also wegzukommen davon, von der Idee, Konflikt, Menschen haben Konflikte, hin zu der Idee, Konflikte haben Menschen. Mhm. Und es gibt dann einen Konflikttiger, der sich dann seine Menschen zusammensucht, die alle am Nackenfell dann durch die Gegend trägt. Und weil wenn man so denkt, dass es eine Eigenlogik, eine Eigendynamik des Konflikts hat, die von keinem einzelnen Menschen kontrolliert werden kann oder beherrscht werden kann, wird man auch ein Stück gnädiger mit sich und anderen in Konflikten, weil man dann eben wissen kann, ich komme in ein Geschehen, also in ein soziales, kommunikatives Geschehen, das mich ähnlich ändern wird, wie wenn ich verliebt bin oder wenn ich im Urlaub gehe oder wenn ich in eine Disco gehe, da bin ich auch ein anderer als hier in meiner Bibliothek. Und so wird jeder Mensch in einem Konfliktkontext, in einer Konfliktdynamik, ruft seine Konfliktpersönlichkeit auf und wird ein anderer als der er unmittelbar vorher war. Hm. So wie jeder, der Mitglied einer Organisation wird, Mitarbeiter wird und auch ein anderer ist als zu Hause. Ja, und dann hat man den Fall, wo jemand sehr kompetent einen Bereich führt und zu Hause unter dem Pantoffel steht und nichts zu sagen hat und da keine Entscheidung mehr treffen kann. Diese vermeintlich selbe Person. Also wir Menschen sind Kontextwesen, sind Beziehungswesen, sind Wesen, die in sozialen Dynamiken leben und und von daher eben gerade nicht gleich.
Ja, das kommt jetzt aber auch genau wieder auf den Punkt zurück, den Sie ja schon angesprochen haben. Ich finde es Wahnsinn, wie sehr wir in Organisationen über die letzten Jahre angefangen haben zu infantilisieren. Es ist alles so, es muss alles so einfach gehalten werden. Es muss alles so eine einfache Beschreibung haben. Wir brauchen irgendwie eine gemeinsame Identität, wir brauchen eine gemeinsame Vision, wir brauchen gemeinsame Werte. Es muss alles einheitlich sein, anstatt mir diese Vielfalt zu ermöglichen. Und das Komische ist ja, jeder hat es im Alltag, spürt das ja. ne, ich gehe in den Kaffeeladen und bin auf einmal ganz anders, kann sofort eine andere Rolle einnehmen, wie wenn ich zu Hause dann eben der Vater, Bruder, Schwester bin. Oder ich gehe in meinen Verein und verhalte mich auf einmal ganz anders. Ne? Oder ich gehe mit Martin eben in die Oper und kann im Dreiteiler da sitzen und Rotwein trinken und philosophische Gespräche führen und am gleichen Tag ins Fußballstadion gehen und grölen. Es geht, alles, ohne Probleme.
Es geht.
Aber in Organisationen wird das sozusagen alles wegidealisiert.
Ja, es ist nicht zwangsläufig nur eine Idealisierung. Organisationen haben halt auf diesen drei von Luhmann ja erstmal so aufgespannten Sinndimensionen, sachlich, sozial, zeitlich, einen hohen Aufwand, um sich zu organisieren, sage ich es jetzt mal so, weil sachlich gibt's muss man die Dinge irgendwie in eine Koordination bringen. Sozial muss man kooperieren und zeitlich muss man synchronisieren. Ja? So. Sonst lässt sich die Organisation nicht in eine Form bringen, die wiedererkennbar ist. Und nachdem es immer sachlich sehr viel mehr Lösungen für ein Problem gibt, ist der Konflikt wahrscheinlich, weil nie klar ist, wer eigentlich miteinander irgendwie was tun muss und wer mitreden darf, ist klar, dass das mit der Kooperation nicht so einfach ist, dass man Leute ausschließen muss und dergleichen mehr. Und weil es immer viel mehr Möglichkeiten gibt, sich zu verpassen, als zum gleichen Zeitpunkt irgendwo fertig zu sein, hat man auch aus dem Grund in Organisationen ständig Konflikte, weil eben diese Kooperation, Koordination und Synchronisation ein hoch anspruchsvolles Geschehen ist, von dem man nur eins sicher wissen kann, dass es ständig scheitert.
Ja.
Unter diesem Aspekt, ich bin auf Ihrer Webseite über den Begriff schwierige Teams gestolpert. Ja, und das hat bei mir dann so resoniert, habe gedacht, okay, für mich gibt es eigentlich nicht schwierige Teams. Ne? Also es gibt entweder irgendeine Struktur, die ungeeignet ist für die, da muss ich die verändern, ja, oder Psychen, die passen nicht zusammen, da muss ich die einfach möglicherweise auseinander tun. Ja? Was sind für Sie schwierige Teams? Weil das hört sich ja so eher an, als das, ob eher der Normalzustand wäre, oder?
Ja, es gibt natürlich Teams, wo alle sagen, wo alle Feuer und Flamme sind und sich nur freuen, wenn man einander sieht. Mit schwierigen Teams jetzt in dem Kontext, den Sie da aufrufen, meine ich eigentlich eher Teams, die so gelabelt werden. Also von HR, von dem Vorstand, dann sagt also jetzt
man spricht drüber, das ist ein schwieriges Team.
So. Oder manchmal auch von den Beteiligten selber, weil sie eben diese Leistung, die Teams erbringen müssen, nämlich das Ziel, also eine Kooperation herzustellen, also sich auf ein Ziel einigen und sich das irgendwie und das stabil halten, damit jeder weiß, was er zu tun hat und wo sein Wertschöpfungsbeitrag irgendwie ist, dass sie Interessenausgleich machen müssen unter den Interessen der Einzelmitglieder, aber halt auch zwischen den Interessen der Personen und der Organisation, weil auch da gibt es einen grundlegenden strukturellen Widerspruch. Eine Organisation hat an ein Team immer eine andere Erwartung als die Mitglieder an das Team. Das könnte man jetzt durchdeklinieren, wo da die Widersprüche liegen. Und ein Team muss klären, sozusagen, wie man reinkommt ins Team und wieder rauskommt und worüber man dann reflektiert und worüber nicht und ob man eben eher problem- oder interessenorientiert vorgeht und so weiter und so fort. Und an dieser Aufgabe können einfach Teams scheitern und dann wird es schwierig. Und ob das dann, und dann muss man als Berater herausfinden, liegt es an Einzelpersonen, die so wenig Spielraum haben, dass sie die entsprechenden Entscheidungsprozesse nicht angemessen bedienen können? Liegt es an den Beziehungen im Team, weil Teams bestehen nicht aus Personen, sondern aus Beziehungen? Also sprich, muss man am Beziehungsmuster irgendwie arbeiten? Oder liegt es gewissermaßen an der Umweltorganisation des Teams, dass die unterbudgetiert sind, die zu wenig Entscheidungsrechte haben, zu wenig Zeit oder was auch immer? Ne? Also, und all diese drei, also mindestens mal diese drei, und jetzt Konflikt könnte man als viertes dazu nehmen, ja, Aspekte muss man sich anschauen, wenn man mit einem Team zu tun kriegt, das als schwierig gilt.
Mhm. Ja. Ja, also aus meiner Vergangenheit, ich habe glaube ich nur schwierige Teams, ne? Also in der
Beschreibung. Ja, klang das jetzt ein bisschen, und in dem Sinn haben Sie recht,
ja, ist das vielleicht holt man mich,
auch normal, ja?
Ja, vielleicht holt man mich auch immer nur dann, wenn es schwierig wird, ne? Kann auch sein, vielleicht, dass ich euch ein BIOS, ne?
Ja, aber das müsste man mal sich anschauen dann, ja.
Ja, müsste man schauen. In der IT ist es halt sehr üblich, ne? Also da gibt's halt eine hohe Dichte an Nerds, sage ich mal vorsichtig, ne? Mit Autismus und alles Mögliche ist da vorhanden, ne? Also insofern ist es oft schwierig, ja, aber es, in der Beschreibung komme ich klar damit. Diese agilen Geschichten, die schlagen ja bei Ihnen auch auf in der Teamdynamik. Wie schätzen Sie denn diese Agilität als Management-Methode ein?
Naja, erstmal muss man sich ja versuchen klarzumachen, warum das überhaupt so Furore gemacht hat oder so Karriere gemacht hat. Und aus meiner Sicht hängt es daran, dass die beiden anderen Möglichkeiten, sich zu organisieren, halt in Großkrisen geraten sind. Ja, die wichtigste Organisationsform im sozialen Feld war ja immer, was ist wahr, und dann macht man halt das Wahre und das Richtige.
So, mit Wissen.
Jetzt, also man versucht gewissermaßen über die Sache die Organisation aufzustellen. Mhm. Da muss man die Frage klären, was ist richtig oder wahr. So, jetzt versuchen Sie doch heute mal irgendein Thema zu finden, wo Sie von zwei Wissenschaftlern nicht drei Meinungen kriegen. Also was Wahres ist so in der Krise wie nur gerade irgendetwas. Also gerade in der Corona-Krise konnte man das ja sehen, dass die Wissenschaft ihren Ruf irgendwie verspielt hat, jedenfalls bei vielen Leuten, weil das so eine Kakophonie war, jedenfalls in der Medienlandschaft sozusagen. Jeder hat so seinen eigenen Wissenschaftler gehabt, und die Wissenschaftler haben sich wechselseitig das Abitur abgesprochen, wurden also zu Politikern im Prinzip. Also ist es heutzutage nicht mehr so leicht herauszufinden, was denn nun wahr ist. So, auch in Organisationen nicht. Dann gibt es einfach wahnsinnig unterschiedliche Meinungen. Also jetzt im Moment, welche Auswirkungen hat KI auf unser Geschäftsmodell, auf unsere Abläufe, auf und so weiter und so fort. Kein Mensch weiß, was wahr ist. So, und die andere Hauptform, uns zu organisieren in unserer Welt, war immer Einigung, soziale Einigung, also man kommt zu einem Konsens. Ne? Das ist in dieser hochkomplexen VUCA-Welt und so weiter, da immer zu einem Konsens zu kommen, überfordert die Menschen.
Gibt auch nicht die beste Lösung.
Und es gibt weder die beste Lösung noch den Konsens, weil da sowieso dann mal in dieses Feld eintritt, Problem versus Interessen, weil wenn ich mich nur um die Sache kümmere, habe ich am Schluss die beste Lösung, die keiner will, weil sie zu viele Interessen verletzt. Und wenn ich einen Konsens suche, dann habe ich am Ende einen Kompromiss, der mir das Problem nicht löst, dem zwar alle zustimmen, aber der das Problem nicht wirklich löst. So, drum ist es jetzt kein Zufall aus meiner Sicht, dass man von der Sach- und Sozialdimension auf die Zeitdimension gewechselt ist und über Agilität Spielräume erzeugt hat. Weil wenn ich inkrementell vorgehen kann, wenn ich bis zum letzten Tag des Projekts auch Änderungen erwünscht sind und so weiter, um jetzt mal so Klassiker zu nehmen, dann kann ich leichter zustimmen, weil dann muss es nicht komplett wahr sein. Ja? Und dann muss ich auch nicht mit allem einverstanden sein, weil ich kann es vielleicht übermorgen auch noch ändern. Also die Dinge fluider zu halten, die Vorläufigkeit zu normalisieren, Unvollkommenheit nicht als ein Defizit anzusehen, ständige Gesprächsnotwendigkeiten, Daily Sprints und so weiter und so fort, als dann die Form zu etablieren, in der man zusammenarbeitet, liegt auf der Hand, wenn weder Wahrheit noch Konsens mehr erzielbar sind. Und wenn man Agilität so versteht, als gewissermaßen neue Bereitschaft, oder Bereitschaft, die Zeitdimension mehr zu nutzen, in Organisationen, dann bin ich da total froh drüber. Dass das nun ideologisiert wurde gewissermaßen und dann es neu als der One Size Fits All und das all glückselig machen, und dann sind wir wieder bei dem Ideal, Herr Simhofen, ja, der Sie eingangs reingebracht haben, und es dann idealisiert wird als New Work und Good Work und radikal arbeiten und was weiß ich was alles, um dann wieder in diese kryptoreligiösen Gefilde zu geraten. Damit hat man dem Konzept aus meiner Sicht keinen großen Gefallen getan.
Ja, das ist ein sehr interessanter Gedanke, weil ich hätte jetzt auch gesagt, dass meiner Wahrnehmung gerade die alle drei Dimensionen jetzt miteinander vermischt werden auf einmal, ne? Also es ist nämlich gerade so, dass obwohl man in der Agilität über die Zeitdimension arbeitet, extrem, extrem viel Konfliktpotenzial gerade sowohl auf der Sozialdimension als auch auf der Sachdimension finden, weil die Leute, die diese Konfliktfähigkeit irgendwie nicht mitbringen, habe ich irgendwie den Eindruck. Es wird auch da einfach nur noch idealisiert. Es muss alles harmonisch sein, wir müssen uns alle verstehen, wir müssen ein Team sein. Genau, wo wir auch anschließend an das andere Thema auch nochmal fragen können, braucht es überhaupt überall Teams? Ich sage eben nein, ne? Man kann ja auch zwischen Team und Gruppe unterscheiden. Und also da sind so viele Dysfunktionalitäten mittlerweile aufgetaucht in dieser agilen Welt, die ich für nicht wirklich sehr hilfreich finde.
Nee, es ist, ich würde mal sagen, es wird halt offensichtlicher, wie wenig Konfliktkompetenz viele Menschen mitbringen, ja, weil wenn Konflikte, um auf das, was wir vorhin mal hatten, also praktizierte Verneinungskommunikation sind, ja, dann, man muss sich klar machen, jedes Nein, das ausgesprochen wird, aktiviert seelische Muster, psychische Muster im Gegenüber, die mit Verneinung gekoppelt sind. Also Menschen reagieren auf ein Nein mit Ablehnung, mit Abweisung. Sie fühlen sich ausgeschlossen, sie fühlen sich abgewertet, sie fühlen sich bedroht, sie fühlen sich verachtet, sie fühlen sich beschuldigt, sie fühlen sich beschämt, sie fühlen sich bekämpft, sie fühlen einen Anpassungsdruck, sie glauben, sich aufgeben zu müssen oder zu unterwerfen und so weiter. Also allein die Liste dieser kleinen Begriffe informiert einen schon darüber, dass Nein bei vielen Menschen mit unangenehmen Gefühlen einhergeht. Mhm. Und die Fähigkeit, unangenehme Gefühle als zum Leben dazuzugehören, als unausweichlich anzusehen und mit kompetent werden im Umgang mit unangenehmen Gefühlen, ist in der Welt, in der wir leben, das Key-Feature. Wer in unserer Welt nach angenehmen Gefühlen sein Leben ausrichtet, wird mit den Kontexten, wo planmäßig nur unangenehme Gefühle evoziert werden, nicht mehr zurechtkommen, weil er immer sagt, es läuft was verkehrt, weil ich fühle mich nicht wohl. Mhm. Ja? Aber wer heute in einer Organisation arbeitet und sich dort ausschließlich oder vielleicht sogar primär wohlfühlen möchte, ist einfach, hat nicht verstanden, wie Organisationen heutzutage funktionieren, sondern Organisationen sind Unwohlfühl-Generatoren für ihre Mitglieder. Ja? Das ist das, was sie verlässlich auswerfen. Zumindest auch, wenn ich es umsetze, nicht zu überstrapazieren. Also das heißt, mache ich mal einen kleinen Punkt, weil ich das häufig, also auch in Großkonzernen, den Vorständen sage. Ja, also Vorstände sind ja oft das Battlefield für die Interessen der Bereichsvorstände. Ja, also jeder kämpft, der Produktionschef kämpft für seine Werke, der Einkäufer kämpft für Einfachheit, damit er mit seinen Lieferanten irgendwie gut zurechtkommt, der Entwicklungsvorstand kämpft für die Komplexität, damit das Produkt geil ist, der Vertriebler und so weiter. Ich muss das jetzt nicht durchdeklinieren. Also, bekämpfen die alle. Und jeder möchte was? Möchte am Ende gewinnen, weil das ein gutes Gefühl macht. Mhm. Wenn es aber in einer Organisation keine Verliererkompetenz gibt, also sprich, wenn Bizeps und Trizeps gleichzeitig gewinnen wollen, entsteht nur Krampf. Viel Energie bei null Output. Ja, es entsteht einfach ein Zittern. Mhm. In Vorstandsteams wird das oft besonders deutlich, weil die dann nicht mehr gewissermaßen das Organ sind, das die Gesamtinteressen des Unternehmens aushandelt und verhandelt, sondern eben ein Kampf der Sparten werden. Und heutzutage, egal ob man jetzt agil oder klassisch hierarchisch arbeitet, das ist vollkommen egal, ist die wichtigste Kompetenz, auch verlieren zu wollen und nicht nur gewinnen zu wollen in der Rolle, die man in der Organisation hat.
Oder zu können.
Ja, nein, können bagatellisiert schon wieder. Ja, man muss es wollen.
Okay.
Weil können heißt, naja, wenn ich nicht gewinnen kann, dann kann ich heute auch mal verlieren. Aber die Frage sich zu stellen, ist es nicht gescheiter, dass ich jetzt an der Stelle wirklich verlieren will, um der Organisation einen langen Aushandlungsprozess, der nur Ressourcen verbraucht und Zeit und so weiter erspart, und ich sage, okay, Leute, es ist wirklich für mich und meine Mannschaft der Albtraum, wenn wir diese IT einführen oder diesem Regionalisierungskonzept zustimmen oder sowas. Aber okay, ich unterschreibe. Und je mehr eben die Erwartung ist von Menschen, dass sie angenehme Gefühle haben, desto untauglicher sind sie als Mitarbeiter in Organisationen.
Jetzt haben Sie von Konfliktkompetenz gesprochen, dass sie nicht wirklich stark ausgebildet ist in Organisationen. Ich hätte jetzt eben ich weiß nicht, ob es eine Gegenthese ist, aber mein Eindruck ist eben auch, dass viele Führungskräfte oder dass die Funktion von Führung sich irgendwie verliert gerade. Weil früher war es vielleicht einfacher, einfach auf der Sachdimension Entscheidungen zu treffen. Aber ich nehme wahr, dass heute keine Entscheidungen mehr getroffen werden wollen, weil es nicht on vogue ist. Man will alle einbinden, es muss überall Konsens herrschen, alle dürfen mitreden. Anstatt einfach sich mal hinzustellen und zu sagen, wir machen das jetzt so und ich trage die Konsequenzen dafür. Das wird wenig gemacht. Und ich glaube sogar, ich habe den Eindruck, dass das sogar gefordert wird, aber es wird nicht mehr gemacht. Wenig.
Ja, wenn das sozusagen in der Rolle nicht dazugehört, ja, dass man entscheidet. Der Meister macht eine Ansage. Ja. Ich habe vor Jahren hier mal das Haus, ein Haus gekauft und habe das renovieren lassen. Da war ein Maler, der ist mit seinem Lehrling so umgegangen wie mit einem Straßenkötter. Der hat ihn nur angeschnatzt. Und dann habe ich den Lehrling irgendwann mal gefragt, wie es ihm eigentlich damit geht, und sozusagen, und sagt er, nein, es ist halt der Chef. Ja, so. Also so eine Haltung, die gibt es heute gewissermaßen gar nicht mehr, weil die Menschen nicht mehr bereit sind, sich so behandeln zu lassen. Also sprich, eine Benutzeroberfläche haben, die auf Wohlfühlen ausgelegt ist. Und damit sind zwangsläufig die Führungskräfte überlastet. Und damit entsteht das organisationale Problem, wie man dann noch zu Entscheidungen kommt. Ja? Weil wer einen schlechten Chef hatte, dem sage ich immer, probier's mal mit einer schlechten Gruppendynamik. Ja? dann habe ich lieber im Zweifelsfall lieber den schlechten Chef als Mobbingvorgänge in Gruppen, die sich nicht einigen können, wer jetzt hier das Sagen hat und wer nicht. Also und die Beobachtung, dass es auf die Art und Weise enorm anspruchsvoll wird, überhaupt noch zu verbindlichen, akzeptierten, zeitstabilen Entscheidungen zu kommen, die dann Handeln und Kommunikation für einen gewissen Zeitraum eben stabil halten, die teile ich. Aber das hängt eben daran, mit welchen Erwartungen sind die Menschen zugange, weil es ist nie das Leben, das mich enttäuscht, oder die Organisation oder die Führungskraft, sondern es ist immer die Erwartung, also die mich enttäuschen, also die eigenen. Drum ist, wenn man glücklich werden möchte, prüfe man, welche Erwartungen man an den Tag stellt.
Ja, und in der Arbeitswelt ist es eine Schlüsselqualifikation, den Konflikt eben nicht auszuweichen, möglicherweise ihn auszutragen, um die Entscheidung dann vorzuprozessieren. Ne? Also ich das ist für mich immer auch so ein Kriterium, wenn ich IT-Projektmanager anschaue, in Gesprächen oder neue Scrum Master reinhole, ist ja, wie geht der mit Konflikten um? Weicht er den aus immer, ne? Oder sagt er, ist da, ja?
Und genau.
Geht da rein.
Genau.
Ja? Also, und dann sage ich,
und drum,
das ist ein guter Scrum Master. Ja?
Und drum ist so wichtig, das, was wir vorher schon mal hatten bei dem Thema, also Konflikt mit diesen Polen, warum da immer beide Pole wichtig sind. Ja. Ich habe vor 30 Jahren auch noch Schulungen gemacht, schäme ich mich heute noch dafür, im aktiven Zuhören. So als gewissermaßen, also eine gute Führungskraft hört zu. Ja, natürlich ist Erkunden, das wäre jetzt also in meinem Konfliktdynamik-Heuristik, ja, der Erkundenpol, ich gucke, was der andere zu sagen hat, und der Gegenpol dazu ist Senden. Ja, also das Rederecht behaupten, auch den anderen mal zutexten und so weiter. Aber wenn jemand, jetzt, Entschuldigung die Formulierung, nur Scheiße labert oder mich langweilt, dann ist es höchst dysfunktional, das zu erkunden und ihm weiter zuzuhören. Sondern es ist wichtig, die Fähigkeit zu haben, zu unterbrechen, zu sagen, pass mal auf, jetzt sage ich dir mal, wie ich es eigentlich sehe, weil das, was du da laberst, ist einfach nur Quark. Ja? Also die Fähigkeit in Konflikten, die man braucht, ist wählen zu können, ob ich gerade in einem Sende- oder Erkundungsmodus sein sollte in dieser speziellen Situation. Darum gibt es keine allgemeinen Regeln in Konfliktdynamik. Mhm. Sonst wird es malen nach Zahlen. Konfliktkompetenz wie Teamkompetenz oder sowas besteht in der Regulationsfähigkeit einer speziellen Situation, und dazu muss ich das Teil und das Gegenteil, den Pol und den Gegenpol, bedienen zu können. Wer immer nur nett ist und angepasst und konziliant und konsensorientiert und dialogisch, ist genauso behindert, stelle ich es mal scharf, wie jemand, der grundsätzlich aggressiv ist, nett, sich durchsetzen will, der einen anderen bedroht, gewinnen möchte und so weiter und so fort und abwertend ist. Also ich muss beides können und wählen können und darauf achten können, was ist gerade angesagt, was braucht es von mir in dieser Situation, beziehungsweise wenn jemand anderes sich an einem Pol fixiert und verrannt hat, fähig zu sein, den anderen in eine Reflexion zu bringen, dass das gerade nicht mehr funktional ist, was er dem Konflikt zur Verfügung stellt, sage ich es jetzt mal so. Darum bin ich in all diesen Theoriekapiteln von dem Begriff Lösung zum Begriff Regulation übergegangen, weil es gibt Konflikte, darum kann man Konflikte auch nicht lösen, sondern man kann sie bestenfalls regulieren. Oder in dem Podcast, den ihr mit dem Sprenger da jüngst mal hatte, der nennt es Handhaben. Ja, also das teile ich. Dass man sich auch davon verabschieden muss, Konflikte zu lösen, sondern nach dem Konflikt ist vor dem Konflikt, weil die Evolution von Ordnung zu Unordnung zu neuer Ordnung, die hört nicht auf.
Ist das dann der Link zur Psychologie? Weil meine Frage ist ja dann, wie gehen Sie jetzt in Ihren Beratungsaufträgen dann damit um, wenn Sie jemanden sehen, dass jemand nur einseitig auf einem Pol unterwegs ist? Wie baut man die Kompetenz auf, auch
genau.
auf der anderen Seite Kompetenz
genau, zu haben? Das, ja, genau. Das ist genau etwas, wozu die Heuristik dann dient, weil dann kann ich sozusagen diesen Leitprozess oder dieses Schaubild dem Menschen, wenn es sein soll, vorlegen und sagen, merken Sie eigentlich, dass Sie immer nur auf den und den Bubbles, also auf diesen Kreisen in dieser Grafik unterwegs sind und die anderen systematisch erstmal gar nicht sehen oder auch gar nicht zur Debatte stellen und so weiter. Und das macht die Leute dann nachdenklich. Weil das ist so, wie wenn ich jemanden, der auf dem rechten Bein durch die Gegend hüpft, sagt, du, hast du schon mal geguckt, andere nutzen rechts und links und können von daher gehen und müssen nicht immer auf einem Bein hüpfen. Ja, und gerade in Konflikten gibt es halt Menschen, die sich grundsätzlich anpassen und welche, die sich grundsätzlich halt versuchen durchzusetzen. Also entweder auf dem linken oder auf dem rechten Bein hüpfen. Und da kommen wir dann tatsächlich, ist dann hat man auch ein Kriterium, sage ich es jetzt mal so, wann man von einer Konfliktmoderation zu einem Coaching von Einzelpersonen übergeht. Ja, weil häufig ist, gerade in Zweierkonflikten, die ich moderiere, läuft es gut, wenn die zwei Menschen kommen, und weil sie einen Konflikt miteinander haben, und sie gehen und jeder hat einen Konflikt mit sich selbst. Mhm. Ja, und dann war das eine gelungene Beratung, weil sie merken gewissermaßen, dass sie den Konflikt miteinander dysfunktional nutzen, um einem eigenen inneren Konflikt aus dem Weg zu gehen.
Vielleicht haben Sie die Frage jetzt schon vorher beantwortet. Ich würde sie trotzdem gerne nochmal stellen. Was würden Sie denn jetzt einem Agilisten, also jemand, der eben schon fast religiös in dieser Welt unterwegs ist, das können für mich dann die Leute in den Teams, aber auch Führungskräfte sein, was würden Sie denn raten, mit was er sich beschäftigen sollte?
Mit seiner Unterkomplexität. Ja, also warum er denkt, gewissermaßen als Agilist so trivial sein zu können, weil, um es jetzt mal paradox zu formulieren, agil ist man dann, wenn man die Freiheit hat, auf Agilität zu verzichten zu können. Sonst ist man ja nicht agil.
Mhm. Ja, schöner Gedanke. Ja,
weil ich nicht regulationsfähig bin, weil ich nicht entscheiden kann, ob Agilität oder ein agiles Vorgehen gerade angemessen ist oder nicht. Weil sonst wird Agilität auch wieder zu dem berühmten Hammer, für den dann alle Probleme zu Nägeln mutieren. Mhm. Und der Gedanke ist, ehrlich gesagt, Menschen, die ja in der Regel sehr intelligent sind, dann schon nachvollziehbar. Und der erste Schritt ist ja immer, Sand ins Getriebe zu bringen, dass die Menschen mit einem Selbstwiderspruch, der ihnen einleuchtet, mit einer Inkonsistenz zu tun kriegen, wenn man jetzt sozusagen auf der psychischen Ebene arbeitet. Also muss jemand stutzen und sagen, hoppala, ja, das stimmt, das ist irgendwie eigentlich unlogisch. Ja? Also wenn jemand sehr kognitiv gebaut ist.
Besserung.
Ja. Genau. Weil wenn jemand, was ja häufig dann bei solchen Menschen erfahre ist, die eher sehr kognitiv gebaut sind oder sich auf die eigene Kognition reduzieren, dann sagen die, ja, das ist eigentlich unlogisch. Da haben sie jetzt recht, Herr Heidenschenk. Ja? So, und dann hat man eine Basis, wo man das weiter erforschen kann. War das jetzt eine Antwort auf Ihre Frage?
Ja. Absolut, danke.
Okay, ja, gut. Ich wollte jetzt nicht ein zweites Mal gewissermaßen möglicherweise daneben reden.
Nein, ja. Nee, es ist gut, noch mal explizit so auszusprechen, ist, denke ich, sehr wertvoll.
Ist gut. Ich meine, der Hintergrund der Frage ist der, ne, weil die viele Agilisten sind quasi in der Krise gerade. Ne? Also die Beobachtung, die wir machen, ist, dass da überall Stellen gestrichen werden, wahrscheinlich mit Recht, weil sie unwirksam sind, weil sie Termine einstellen nur. Ne? Und jetzt ringen die um Wirksamkeit, ne? und jetzt ihre Möglichkeit, die Wirksamkeit zu zeigen, da fangen sie an zu messen. Ja? Also tun mit Wissen, belegen wollen, dass das, was sie da machen, funktioniert. Ne? Also auf den Open Spaces ist dieses Metriken-Thema überrepräsentiert. Und ich frage mich dann, wie kommen die aus dieser Krise raus, dass sie zeigen können, dass sie wirksam sind? Ja? Und eine Antwort haben sie gerade gegeben. Ja? Also das ist eine große Beschäftigung, also was die agile Szene sich gerade beschäftigt. So, ist das jetzt tot agil oder nicht?
Ja, ja. Ja. Genau, ja, mein Tod wird immer leicht etwas, wenn es sich sozusagen im eigenen Beritt, also in der Einseitigkeit festrennt. Ja? Also drum ja. Wenn sich dann etwas überlebt hat, gewissermaßen ja meist ein Zeichen dafür, dass der ausgeblendete Gegenpol wieder ins Spiel kommt. Also wie früher mit Zentralisierung und Dezentralisierung, also, oder früher, das gibt es ja nach wie vor. Ja. Ja, also in Organisationen ist es ja häufig so, dass das beklagt wird, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Ja, dass das beklagt wird, ja, da gibt es natürlich auch Fälle, wo das zu Recht beklagt wird, aber in den meisten Fällen ist die Klage vollkommen unsinnig. Das ist wie wenn Sie sich beklagen würden, über reine Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln in Bezug auf ihren Atem. Ja, also können Sie sich jetzt nicht entscheiden, ein- oder auszuatmen? Ja, warum immer dieser vollkommen unsinnige Wechsel, wo man dann wieder ganz andere Muskeln bedienen muss, könnte man doch mal bei einer Sache richtig machen, also einatmen. Aber wenn Sie sich zwischen ein- und ausatmen entscheiden, ja, ersticken Sie in beiden Fällen. Ja, und wenn man sich nur für Flexibilität, nur für Agilität in diesem engen, ungünstigen Sinn des Wortes entscheidet, hat man sich fürs Einatmen entschieden und es war von vornherein klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Organisationen an dieser organismischen, also jetzt in dem Vergleich, an dieser Tätigkeit ersticken werden. Und der Gegenpol oder die Gegenpole, wieder mehr Führung, wieder mehr Entscheidung durch Einzelne, wieder mehr Stabilität, wieder weniger Gruppenkonflikte und so weiter ins Spiel kommen. Das war so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche.
Das leider gar nicht mehr so sicher ist, aber ja.
Ja, das ist wahr.
Ja. Wir haben das Thema schon ein bisschen gekreuzt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein total viel zu großes Fass aufmache. Mich würde trotzdem nur mal einfach Ihre Einschätzung interessieren. Wie wird denn das Thema AI zukünftig das Thema Organisationsentwicklung beeinflussen oder auch verändern? Haben Sie Angst davor?
Ja, aber selbst wenn ich Angst davor hätte, wird es ja nichts ändern. Also,
das stimmt. Ja.
Also so gesehen bleibe ich jetzt mal bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Angst ist ein Gefühl, das man nicht meiden muss, sondern genießen lernen kann. Erstmal im Sinn davon, worüber informiert mich denn das? Ja, also es informiert mich darüber, dass vermutlich viele Dinge, die mir jetzt noch selbstverständlich sind und wo ich ohne große Energie es irgendwie betreiben kann, das nicht mehr so selbstverständlich wird. Ich muss Neues lernen, ich kann alte Kompetenzen nutzen mir nichts mehr und so weiter und so fort. Da finde ich Angst ein ziemlich klasse Signal. Ja? Also sonst nehme ich es ja nicht ernst, sage ich es jetzt mal so. Ja?
Dann mehr Fokus auf die erste Frage, wie wird das Thema AI, was glauben Sie, wie das Thema Organisationsentwicklung beeinflussen wird?
Also da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob ich der richtige Ansprechpartner bin für die Frage, weil ich äußere mich ungern zu Sachen, wo ich tatsächlich das Gefühl habe, zu wenig davon zu verstehen, weil die schlichte Perspektive, dass wir das alles, was Maschinen machen können, irgendwann von Maschinen gemacht werden wird. Hm. Das ist fast ein No-Brainer. Also so wird es halt laufen. Ja? Und dass Maschinen oder Computer jetzt in dem Fall oder KIs sehr viel mehr werden machen können, als wir uns vorstellen konnten oder vorstellen konnte. Man muss nur Terminator anschauen und dann eine Ahnung kriegen, sozusagen, dass wie das ist, wenn die Maschinen die Macht übernehmen und die Menschen sozusagen um ihr Überleben gegen die Maschinen kämpfen. Können solche Szenarien eintreten, wo wir Konflikte mit Maschinen haben? Ja, das wird passieren, ganz sicher wird das passieren. Wenn die KI im Meeting sitzt und dann ausspuckt, was sozusagen innerhalb von Sekunden ausgerechnet hat, was der Vorschlag des Vertriebschefs eigentlich bedeutet und weiß, was die Vertriebskosten der Konkurrenz sind, also alles, was bislang McKinsey gemacht hat mit Benchmarking und so weiter, ja, und dann aber keine 80 Beraterfolien braucht, sondern 8 Sekunden, bis die KI sagt, was da sozusagen der Benchmark ist. Das wird die Entscheidungsfindung in den Organisationen massiv verändern. Hm. Wie genau? I don't know. Ja. Weil ich dazu in dieser Materie mich nicht kompetent fühle und ich weiß gar nicht, wie viele Menschen es gibt, die das einigermaßen beurteilen können, wie sich, und das wäre ja im Hinblick auf Organisationstheorie die entscheidende Frage, wie sich Entscheidungskommunikation oder Entscheidungsfindung, Entscheidungskommunikation und Entscheidungsstabilisierung in Organisationen durch den Einsatz von KIs verändern werden. Mhm. Das wäre die theoretische Frage, die man zu lösen hätte.
Ja, also werden Entscheidungen in der Organisation von KI getroffen oder ist es nur ein unterstützendes Werkzeug? Ne? Genau. Also wenn ich das jetzt sag hier, das Team hat die Dysfunktionalität, was schlägst du für 10 Maßnahmen vor, was ich machen könnte? Der spuckt mir 10 aus und mein Gefühl sagt mir, okay, Maßnahme 5 ist jetzt passend. ja, dann ist es einfach nur ein weiteres Werkzeug, was ich habe. Ne? Wenn aber dann die KI entscheidet, wir setzen jetzt diese Intervention um, und zwar diese eine, und ich bin da aus der Entscheidung draußen, dann übernimmt KI die Kontrolle. Ne? Also das sind diese,
ich glaube, ja, ja, genau. Und damit würde KI eine Rolle übernehmen, die bislang für die klassischen Unternehmensberatungen haben, ja? Die dann gewissermaßen die Analyse von McKinsey oder BCG oder Bain oder wem auch immer, ja, KPMG, ist ganz eindeutig, wir müssen das tun. Ja, das ist ja, gibt es ja schon 40 Jahre, dass Management keine eigene Entscheidung trifft, sondern gewissermaßen irgendeine Expertise von vermeintlichen oder wirklichen Experten entscheiden lässt. Ja, aber dann ist es ja auch keine Managemententscheidung gewesen, außer dass man den Unternehmensberatern sich entschieden hat, denen zu glauben. Ja, und das wird mit KI ganz genauso passieren.
Wir würden langsam zum Ende dieses Gesprächs kommen. Ich würde mich total mal interessieren, mit wem würden Sie sich denn gerne mal einen Abend lang unterhalten? Und wenn ja, über welches Thema?
Das ist so eine Standardfrage, die ihr immer stellt.
Nee. Ja. Die kommt gleich noch.
Die hat ja die Standardfrage. Aber die ist es nicht.
Muss ich jetzt nachdenken, mit wem würde ich mich gern mal einen Abend unterhalten? Oh, das ist wirklich, also das ist jetzt eine wirklich schwierige Entscheidung, weil da müsste ich ja sozusagen jetzt meine ganzen inneren Seelenteile mal abklopfen, sozusagen, weil der Philosoph in mir würde sich natürlich mit jemand anders unterhalten als der Mann in mir oder der Psychologe oder der Organisationsberater oder so. Also wem stellen Sie denn die Frage? Ich verlagere mal die Auswahl an Sie.
Ich hätte da jede Menge. Also gut, Sprenger haben Sie schon gesagt, ne? Mit denen haben Sie schon gequatscht, ne? Aber das stelle ich mir reizvoll vor. Vielleicht auch so ein bisschen, ich würde Ihnen sagen, ein bisschen Krawallbruder mit Nils Pfleging, ja, vielleicht. Das wäre bestimmt auch eine lustige Kombi.
Nee, das glaube ich. Nein, da verbringe ich meinen Abend lieber anders.
Ja. Also es wäre für uns. Ja,
also ich sag mal so, weil es macht nur, also ich habe Interesse an Gesprächen mit Menschen, wo das Gegenüber und ich selber nicht aus der gleiche wieder rauskommen, wie man reingegangen ist. Ja, nur dann macht ein Gespräch irgendwie Sinn, dann haben beide irgendwie profitiert. Und das wäre auch mein Auswahlkriterium. Ja? Also von wem glaube ich, so viel profitieren zu können, dass ich anders rausgehe, als ich reingegangen bin in den Abend? Und wem traue ich zu, auch von dem, was ich jetzt irgendwie dann reinbringe, so viel aufzunehmen, dass ich das Gefühl habe, dass ich selber gesprochen habe, war nicht vollkommen für die Katz. Ja, ich habe mit vielen, vielen wirklich prominenten Leuten Abende verbracht, die wussten, ich wusste am Ende wahnsinnig viel über die und die wussten nichts über mich, ja, weil sie keine einzige Frage gestellt haben, als an mich, so. Ja, also von daher hätte ich Interesse, mit mir Menschen zu treffen, die sich sowohl Fragen stellen lassen, als auch selber Fragen stellen.
Die Idee kommt daher, ich glaube einfach zu sehen, dass uns die Dialogfähigkeit vorher abhanden gekommen ist wir drehen uns immer nur im eigenen Saft, also mit den eigenen Gedanken, mit den Leuten, die halt genau die gleichen Brillen aufhaben wie wir. Und ich überlege an einem Konzept einfach mal Leute zusammenzubringen und eine Art Podiumsdiskussion oder so zu führen mit Leuten, die halt gegensätzliche Meinungen haben, aber auf der man sich halt auf Augenhöhe, wenn man so will, einfach mal sachlich unterhalten kann, um mal was zu lernen.
Ne? Naja gut, das wäre jetzt auf dem Podium, wäre das wieder ein bisschen anders, weil da kann man ja sozusagen, ein Podium ist, wäre ja etwas, wo man das dann ja auch deutlich oder prägnant werden lassen kann, wer wofür steht und wer wovon abrücken will und wovon nicht abrücken wollen wird. Also und die Diagnose, dass das unter Menschen, die erstmal mit unterschiedlichen Standpunkten reingehen, dass es da an Dialogfähigkeit mangelt, die teile ich tatsächlich absolut.
Jetzt kriegen Sie die Auflösung für unsere Standardfrage, ne? Geht Richtung Erwartungserwartungen. Was hätten Sie denn erwartet, dass wir fragen und wir haben es nicht gestellt? Also so, ja, warum stellt mir diese Frage denn keiner immer? Ne? Gibt's da was?
Also meine Erwartung war, dass, also ich fand es jetzt ein durchaus schönes Gespräch zwischen uns dreien. Also muss man immer selber vorsichtig sein mit solchen Bewertungen, aber dass es viel mehr um Konflikt tatsächlich ging, als es jetzt am Ende gegangen ist. Und aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich deshalb jetzt irgendwie enttäuscht wäre oder sowas, sondern dafür haben wir über andere Sachen mehr gesprochen, die ich meinerseits auch sinnvoll finde. Also von daher alles gut.
Wunderbar, danke.
Dann sagen wir vielen lieben Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke. Und wo können sich denn die Hörer und Hörerinnen noch mehr mit Ihrer Arbeit informieren? Wo findet man mehr über Sie heraus und wo kann man mehr Inhalte über Sie
konsumieren? Naja, am einfachsten nicht. Also ich betreibe ja so ein Theorieportal, metatheorie-der-veränderung.info oder de. Und da gibt es schon 10 Jahre her, dass wir da eine Software, das ist auch interessant, eine Software haben programmieren lassen, die heterarchisch funktioniert. Ja, also nicht mit in einer Menüstruktur, sondern wo End-to-End-Verknüpfungen stattfinden können. Das gab es weltweit nicht. Das musste ich also eigens programmieren lassen als Plugin in WordPress. Also sprich, wo man ein Tool aufrufen kann, wo man bei irgendeinem Begriff anfängt und jeder Begriff bildet eine neue grafische Figurierung, also so eine Rosette. Also jeder Text ist nur in seinem Kontext zu begreifen. Also es ist ein Irrgarten, gewissermaßen, den man da betritt. Und ein Kollege von mir hat gesagt, sowas wollte ich immer haben. Und jetzt, wo ich dann drin lesen muss, sehne ich mich nach einem Buch mit Inhaltsverzeichnis, wo ich eine klare gedankliche Struktur habe. Der war ganz betrübt über sich. Also da findet man, also in diesem Tool, das Material von 3 Büchern, man findet Unmengen an Downloadmöglichkeiten und an Kurzartikeln und so weiter und so fort. Man kann auf LinkedIn gehen, wo ich jeden Sonntag in der Früh um 7:30 einen kleinen Sonntagspost irgendwie mache zu einem Theoriethema aus der Beratungsszene. Oder man kann sich einfach diese Kunst des Konflikts oder dieses Narzissmusbuch besorgen. Oder eben auch das Buch, das ich mit meinem Kollegen Uli Merkes geschrieben habe, über Entscheidungen ohne Grund, wo es eben um ein bestimmtes Verständnis von Organisationen geht. Also da wird man, wenn man möchte, fündig.
Super, vielen Dank. Wir packen alle Links in die Shownotes.
Ja, danke.
Dann nochmal vielen Dank.
Ich danke meinerseits. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Man merkt eure Routine und hat mich sehr wohl gefühlt.
Dankeschön.
Sehr schön, das freut uns. Alles Gute für Sie.
Bis dann.
Danke.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.